Ja, guten Morgen. Ja,
ich habe letzte Woche schon gesagt, ich möchte bei dieser Ostergeschichte, wo wir angefangen haben, wo Jesus zum ersten Mal in diese Jüngerschar hineinkommt, weitergehen. Denn es hat ja einen zweiten Teil bei der gleichen Geschichte und ich habe so halbwegs aufgehört und heute mache ich weiter. Denn der Thomas hat gefehlt und bei dem zweiten Teil ist er nun dabei. Und das hat ja ein ganz besonderes Bewandtnis mit ihm. Also es geht wieder um den Auferstandenen. Und heute heißt unser Thema, wie der Auferstandene die Seinen hilft. Und die Seinen habt ihr gesehen, habe ich in Anführungsstrichen da geschrieben. Weil ein Mensch, der zu der Gemeinde gehört, hat nicht immer das Gefühl, dazu zu gehören. Es kann Momente geben in unserem Leben, da gehen wir durch eine Krise, oder durch eine Schuld oder einfach durch eine Enttäuschung, ganz unterschiedlich. Ob selbst verschuldet oder durch außen in mein Leben hineingekommen, ohne mein Zutun, ohne dass ich selbst aktiv etwas dazu direkt beigetragen habe. Aber es kann dann das Gefühl entstehen, meine Beziehung zu Jesus ist nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt dazugehöre. Und darum habe ich das Designen in Anführungsstrichen genommen. Weil wir sehen in der Ostergeschichte, dass das Gefühl von diesen zwei Jüngern, die ich heute Morgen etwas besonders anschauen will, von Petrus und von Thomas, dass dieses persönliche Gefühl nicht übereinstimmt mit dem, wie Christus zu diesen Männern steht. Also es gibt eine Selbstwahrnehmung in unser Herz, wo wir manchmal uns selbst sagen, du bist, und dann kommt irgendetwas von einem großen Tier oder so. Und Gott sagt etwas ganz anders über uns. Also die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung oder sagen wir die Christuswahrnehmung kann sehr unterschiedlich sein. Und es ist ganz wichtig, auf welche Stimme hören wir jetzt? Wer hat das letzte Sagen? Und wir sehen bei diesen beiden Personen, bei Thomas wie bei Petrus, dass Christus das letzte Sagen hat. Ist wunderbar. Die Osterbotschaft ist die hoffnungsvollste und die befreiendste Botschaft, die es überhaupt gibt. Es gibt keine schönere Botschaft als die Botschaft vom Sieg über den Tod. Denn es gibt nichts Trauriges und nichts, das mehr uns die Hoffnung raubt, als der Tod. Und das ist nicht mehr das Letzte seit Ostern. Darum gibt es für jeden Menschen, egal wo er steht und wie er sich fühlt, Hoffnung. Nicht nur ein Gefühl von Hoffnung, eine reale Hoffnung, dass Christus als der Auferstandene hineinbricht in solche Leben. Und diese Hoffnung liegt nicht in uns. Diese Hoffnung liegt nicht in dein Herz, dass du das verändern musst, wie ein Petrus es verändern sollte oder ein Thomas. Die Hoffnung liegt in Christus. Er kommt. Und das ist das Wunderbare. Und nun gibt es einige Elemente der Hoffnung, die ich speziell anschauen will bei der Ostergeschichte. Das Erste, was uns Hoffnung macht, ist die Zusammensetzung dieser kleinen Gemeinde. Das sind nur noch 10. Sie haben also fortlaufenden Erfolg gehabt. Das gibt's, dass Leute nicht mehr mitgegangen sind. Einer hat sich das Leben genommen, das ist schon mal sehr tragisch. Unsere Nachbarin hat das jetzt erlebt. Sie ist sonst eine sehr fröhliche, laute Person, so richtig extrovertiert und sie wurde so still. Und wir haben uns gefragt, was ist mit unserer Nachbarin los? Und dann haben wir gehört, ihre Tochter hat sich das Leben genommen. Schrecklich. Wir haben ein sehr gutes Gespräch mit ihr bekommen. Aber das nimmt einen Menschen mit. Und glaubt ihr, dieser Judas, der sich das Leben genommen hat, das lässt den anderen einfach so kalt? Die sehen ihn einfach nur als Verräter? Die haben ihn sicher auch anders kennengelernt. Der gehörte doch zu ihnen, der hat noch mit ihnen das Mahl genommen zusammen. Und jetzt hat er sich das Leben genommen. Da musst du mal vorstellen, wenn das einer aus unserer Mitte wäre. Das würde uns doch sehr beschäftigen, oder? Und dass dann einer einfach nicht da ist, der immer dabei gewesen ist, all die 3 Jahre, dieser Thomas, der fehlt jetzt einfach. Ja. Und der andere, der ist total verwirrt und der kann gar nicht mitdenken, denn er hat den größten Tiefpunkt seines Lebens erfahren. Er, der immer vorausging, der immer gesagt hat, wie es sein soll und wie eifrig er ist und wie entschieden. Der hat Christus verleugnet. Diese Gemeinde ist es, die die Türen verschlossen hat. Ja, diese Gemeinde von Jüngern, die alle ohne Ausnahme versagt haben. Seht, diese Gemeinde sucht er auf, das ist Hoffnung. Das ist unwahrscheinlich Hoffnung, dass da nicht eine Idealgemeinde steht, eine Missionsgemeinde, eine Lobpreisgemeinde, irgend so eine Heldengemeinde, wo so Leute mit Martyrium hineingehen und geben alles hin. Nein, das sind sie überhaupt nicht. Das ist trostreich für uns alle. Das ist doch unsere Gemeinde auch, oder? Ja. Also ich meine jetzt nicht nur die hier im Leimental. Hoffnung für die Gemeinde. Und die Hoffnung liegt nicht in unserer Moral, die wir so gut eingehalten haben, oder in das Gesetz. Sie liegt auch nicht einmal in der Buße. Wir haben bei dieser Ostergeschichte nirgends irgendwo beschrieben, wie die Leute, die alle schuldig wurden, irgendwie Buße taten. Natürlich ist Buße wichtig. Aber es wird uns in der Ostergeschichte in dem Zusammenhang gar nirgends davon berichtet. Und Christus liebt sie, bringt sie zurecht, gibt ihnen Zusagen, spricht sie an, rüstet sie aus. Das ist doch unwahrscheinlich ermutigend. Ja, also die Hoffnung liegt nicht in uns und nicht in dem, was wir dann tun oder eben nicht tun, sondern die Hoffnung liegt in seinem Willen, seinem unabänderlichen Willen, uns zu begegnen. Und dass er gesagt hat, ich lebe und du sollst auch leben. Petrus in deiner Blockade, Thomas in deinen Unglauben. Ich lebe und du sollst auch leben. Und darum, das ist der Grund, dass ich komme. Darauf ruht das Evangelium. Der Wille Jesu, uns zu begegnen und Leben zu schenken. Wo immer wir sind und wie immer wir sind. Das ist der eine Teil von der Hoffnung, wenn du die Gemeinde siehst. Und der andere Teil ist nun eben diese Begegnungsgeschichte mit Thomas und mit Petrus. Die Seinen. Ja, die Seinen, die sich eben im Moment gar nicht so fühlen. Der eine macht es ganz klar deutlich, ich bin nicht dabei, ich kann das nicht glauben. Für mich ist das alles nur total verwirrend. Ja, ich gehöre nicht dazu. Und der Petrus hat sicher das Gleiche gedacht. Nur hat er es nicht geteilt mit seinen Mitstreitern. Aber die innere Botschaft war bei den beiden, ich gehöre nicht dazu. Und das ist etwas ganz tiefgreifend, was uns einsam macht. Ich hatte ja einen Motorradunfall. Und dann wurde ich eigentlich erst offen für den Glauben überhaupt. Und dann ging ich so einige Monate in die Gemeinde, aber ich wollte mich nicht ganz zu Christus stellen. Ich war im Prozess des Zweifels. Und dann jedes Mal, es war interessant, habe ich dann bei mir selber festgestellt, wie das Wort Gottes an mir wirkte. Am Anfang vom Gottesdienst habe ich die Lieder nie mitgesungen und zum Schluss immer. Habe ich später festgestellt. ein bisschen reflektiert. Hey, wie hast du das? Und da habe ich gemerkt, wie Gott an mir im Gottesdienst gewirkt hat. Aber jedes Mal ging ich raus mit dem Wissen, und du gehörst nicht dazu. Und das hat mich beschäftigt. Gerade weil unser Pastor viel über die Endzeit gesprochen hat. Und das hat mir manchmal Angst gemacht. Es gibt also so eine innere Botschaft, die du mit dir trägst. Du gehörst nicht dazu. Du bist ein Versager. Du nimmst mit der Sünde nicht ernst. Du bist kein guter Vater. Du bist nicht treu. Du machst dies oder jenes nicht. Die Botschaften, die wir uns selber geben, sind meistens negativ, oder? Oder sagt ihr euch immer, ich bin ein super Kerl? Also wenn alle so wären wie ich, da wäre die Welt wirklich toll. Da würde das Leimental blühen. Nein, also das glaube ich dir nicht. Also die innere Botschaft ist oft etwas ganz anderes. Ja, welche Botschaft ist es? Und welche Botschaft gibt Ihnen Jesus? Es ist diese Botschaft, wo er grüßt mit Shalom. Friede sei mit dir. Die Botschaft von der Nähe, es ist wunderbar. Seht, ich habe neben meiner Aufgabe hier in der Gemeinde noch eine zweite Aufgabe im Bund Freier Evangelischen Gemeinden. Wir haben ein neues Projekt, wo wir junge Menschen gewinnen wollen für den Pastorendienst, weil das der schönste Beruf ist, den es gibt. Martin, du hast es verpasst, aber ja, gut. Vielleicht willst du noch umsatteln, ne? Aber auf alle Fälle, wir sprechen junge Menschen an, die noch nicht in der theologischen Ausbildung gehen. Und dann bin ich so Mentor für diese jungen Menschen. Wir haben jetzt eine ganze Gruppe inzwischen schon zusammen. Und da geht es mir auch immer um die Frage, wie geht's dir? Und da mache ich diese Linie. Oh, jetzt musst du, kannst du das noch ändern, Jörg? Das muss dahin, das lachende Gesicht soll da rühren. Das soll hier sein. Kannst du das ändern? Oder ist das zu schwierig? Das ist nicht ganz kompatibel zwischen meinem Computer und deinem. Also, es geht von ganz traurig bis ganz fröhlich. Ne? Und dann muss der Sprungbrettler muss sich irgendwo einordnen. Ich bin ungefähr hier. Und dann frage ich ihn, warum bist du jetzt da? Und dann erklärt er, und in welche Richtung bewegst du dich? Ja, mehr so. Aber wieso denn das? Na. Und dann reden wir so ein bisschen darüber. Nun, hier haben wir zwei Jünger. Ne? Ein Thomas, der ist da ganz, sage ich mal oben. Ja. Und wir haben einen Petrus, von Natur aus ist das so ein Typ. Das war ein Stimmungsmacher, aber den hat man nicht so unbedingt gern eingeladen zu der Geburtstagsparty. Das war so ein Grübler. Der hat immer irgendwas Negatives, ne? Der hat immer was zu meckern. Solche Leute hat man nicht so gern. Und beide gehören zu der Jüngerschaft. Also wir können sagen, wieder von links bis rechts, von solchen, die immer was irgendwie zu fragen haben und immer irgendwie negativ sind, bis zu der anderen, der immer so euphorisch und so oberflächlich und so voll dabei immer ist. Beide haben Mühe miteinander. Ne? Was wird wohl der eine über der andere geredet haben oder gedacht haben? Ja, da kann man sich vorstellen, was da so hinter den Kulissen und im eigenen Herzen alles so vor sich geht. Beide sind auf ihre Art blockiert. Eine meinte, ich glaube und bekenne besser als die anderen, bevor ihm das passiert ist mit der Verleugnung. Und der andere sagt, ich glaube nicht oder ich glaube weniger als die anderen. Beide sind in ihrer Art einsame Menschen. Einsam, weil einem eine Schuld passiert ist. Vielleicht bist du gestern Nacht noch vor dem Computer gesessen und hast Dinge angeschaut, die dich heute Morgen blockieren. Das ist möglich. Oder du hast heute Morgen am Frühstückstisch eine heftige Auseinandersetzung gehabt mit deinem Ehepartner. Und jetzt bist du blockiert. Und bist einsam. Bist hier drin und bist einsam. Oder kann irgendwas sein. Ich will das nicht moralisieren. Es gibt diesen Moment, ich bin einsam und ich will auch nicht darüber reden und ich kann auch nicht darüber reden, ich schäme mich auch darüber zu reden. Ich bin einsam. Beide waren das. Der eine war in der Gemeinschaft einsam und der andere war außerhalb, der war auch einsam. Und ich habe jetzt gelesen, diese Woche, 36% der Schweizer fühlen sich einsam. Stell dir mal vor. Ne? Unter uns mehr als ein Drittel sind nachher beim Apéro zusammen und wir reden mit Menschen und im Grunde sind sie einsam. Das ist tragisch. Ja, sie finden keine Hilfe in der Gemeinde. Jetzt noch nicht. Warum finden sie keine Hilfe in der Gemeinde? Nun, der eine war nicht da und der andere war mit sich und seiner Not beschäftigt und es war noch nicht geklärt. Aber das Problem war, darum waren sie einsam in der Gemeinde, weil Christus nicht drin war. Er war noch nicht da, die Türen waren noch zu, sie waren nur unter sich. Und sie konnten nur reden über das, was schiefgelaufen ist, nach ihrer Meinung. Und dann gibt es keine Hoffnung. Nachher ist das anders. Nachher sehen wir im ersten Johannesbrief, wie die Gemeinde ist, dass Christus in diese Gemeinde ist. Heute ist diese Gemeinde eine andere Gemeinde. In diese Gemeinde heute ist Christus gegenwärtig. Es ist sein Leib. Es ist noch nicht alte, nicht mehr alttestamentliche Gemeinde wie bei den Jüngern direkt nach der Auferstehung. Es ist Gemeinschaft mit Christus. Und darum heißt es, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Darum ist in einer Gemeinde heute, wo Gottes Geist wirkt, es nicht nötig, dass du einsam bleibst. Du kannst in der Gemeinschaft, die wir heute bilden, Christus erleben. In der Gemeinschaft, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Gib ihm Einlass in dieses Herz, das einsam ist. Und ich denke manchmal, unsere Medienwelt macht Menschen einsam. Sie kriegen eine Beziehung zu einem Bildschirm, zu dem man eigentlich keine Beziehung aufbauen kann. Und da machen sie Selfies. Es gibt sogar ein Museum für Selfies, habe ich gelesen, in Amerika. Es ist eine Not, der Mensch ist nur mit sich beschäftigt. Und ist total einsam, obwohl er viele Tausende auf Facebook kennt. Das ist traurig. Christus kommt in diese Einsamkeit, bei Petrus auf seine Art, bei Thomas auf seine Art. Jeder auf seine Art bekommt eine Begegnung mit Christus. Das ist gut, das ist wunderbar. Und Christus hat diese Menschen gesehen, das, was ihnen innerlich bewegt, waren Gebete, ohne dass sie bewusst gebetet haben. Der Zweifel und der Unglaube des Thomas war ein Gebet. Christus hat es doch mitgekriegt, er nimmt ja direkt den Faden auf, ohne dass er da mit Christus so laut gesprochen hat. Und die Not von Petrus, die er in seinem Herzen hatte, wurde von Christus direkt aufgenommen, obwohl er mit niemand darüber gesprochen hat. Deine Notschreie, lieber, sind Gebete. Du willst sie niemand sagen, weil du dich schämst oder weil du denkst, die können mir sowieso nicht helfen oder kriegst sowieso nur so ein paar Bibelverse serviert, wo ich mit nichts mit anfangen kann. Mir was so kommt. Es sind Gebete in deinem Herzen, die Christus hört und ernst nimmt. Ob aus einem Herzen des Zweifels oder aus einem Herzen der Schuld. Ihr hört es. Und das ist so mutmachend, wie Christus diese Menschen vom ganz Traurigen bis zum Euphorischen hilft. Irgendwo passt du ja dazwischen, denke ich, oder? Zwischen diese beiden Extreme. Ja, Gebetsschreie. Seht, Jesus hat zum Simon Petrus gesagt, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er hat geweint und Jesus hat gebetet. Er war innerlich zerstört und Jesus hat gebetet. Er war einsam und Jesus hat gebetet. Er hat gemeint, es ist alles aus, ich gehe fischen und Jesus hat gebetet. So ist es bis heute. Denn das, was für Petrus gilt, das gilt für uns alle. Ihr könnt, ja, wieder die, Jörg, du machst mir den ganzen Plan kaputt. Hä?
Da muss er hier rüber, muss er da. Ja. Aber ihr wisst es. Das steht im Hebräer 7, 25. Das gilt für uns alle. Wo du auch bist auf dieser Linie, ob du mehr dieser Typ bist, der immer grübelt und es ganz genau wissen will, ja, das sind die geborenen Wissenschaftler, ne? Oder die anderen, die immer so fröhlich drauf sind und das alles nicht so ganz tragisch nehmen. Irgendwo bist du dazwischen und Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört, Thomas, dass dein Glaube nicht aufhört, Petrus, denn du gehörst zu mir. Auch wenn du eine innere Botschaft hörst, ich gehöre nicht dazu. Es stimmt nicht. Jetzt kommen wir endlich zum Bibeltext. Ja. Wollen wir es nochmal lesen miteinander? Da heißt es, Thomas, aber einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus. Als die Türen verschlossen waren und er trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wer war dieser Thomas? Der Thomas war ein Grübler. Ein Mann, der nicht einfach so das übernommen hat, was andere so gesagt haben. Ein Mann, der selber wissen wollte, der auf den Grund gehen wollte. Den man nicht so einfach mit so ein paar Schlagworten auf seine Seite hatte. Ein Zweifler, ein ganz ernster Mann. Ja. Und solche Menschen sind manchmal einsam. Denn Zweifel kann man nicht in jeder Gemeinde teilen mit Leuten. Ein Zweifel ist störend. Wenn du in einer euphorischen Gemeinde bist und alle singen und machen Lobpreis und alles toll, und dann ist da so ein Zweifler dazwischen, der das alles hinterfragt und kritisiert, das ist störend, oder? Und das merkt der Zweifler. Sind wir eine Gemeinde, wo der Zweifler seinen Platz haben darf? Oder sehen wir das als störendes Element an, wenn da so einer ist, der immer hinterfragt? Das ist schwierig. Der Umgang mit Zweifler ist nicht immer einfach. Der Umgang mit den kritischen Zeitgenossen, aber wichtig. Und ich wünsche eine Gemeinde, die dazu fähig ist, wie Jesus dazu fähig ist, mit solchen umzugehen, mit solchen ernst und in Liebe zu sprechen und ihre Einwände und ihre Fragen aufzunehmen und nicht mit irgendein paar frommen Sätze abzublocken. Nun ist bei Thomas noch etwas anderes sichtbar. Thomas ist nicht nur ein Mann voll Zweifel, er ist auch depressiv und negativ. Also kein Stimmungsmacher. Gar nicht so wie der Petrus. Mit dem hat man, ja, wie sagt man, Pferde stehlen können. Mit dem Thomas wäre das wahrscheinlich schwierig. Der muss erst über die Pferde diskutieren und so weiter und der Rasse feststellen und das weiß ich alles. Daher geht das nicht so gut. Also, wir sehen vom Thomas Folgendes. Jesus ist unterwegs zum Lazarus und er sagt dann zu den Jüngern, Lazarus ist gestorben. Und es ist gut, hat er gesagt, dass so gekommen ist. Und dann gehen sie zu ihm hin und dann sagt Thomas, als sie da unterwegs sind zu Lazarus, da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, er hat es nicht normal für sich gehalten, sondern hat auch nicht die anderen so richtig in Stimmung gebracht. Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Na, das ist ja eine tolle Mission.
So war der Thomas. Ja. Und nun kommt dieser Thomas mit seinen Zweifeln, er war ja nicht dabei, in diese Jüngerschar. Und nichts kann ein Zweifler so sehr nerven, als wenn die Leute dann so euphorisch tun und über die eigentliche Frage, die er hat, hinweggehen. Wir haben Jesus gesehen, toll und super und so weiter. Und der steht da und denkt, spinnen alle. Er ist ja alle irgendwie übergeschnappt. Und sie können ihm keine Beweise liefern. Und dann gibt es manchmal so Zweifel, der muss mir das mal beweisen. Ja. Bruder, hast du da Probleme? Und das geht nicht so einfach im Glauben. Ja. Und dann kommen die Hilfsversuche der Jünger hier. Wenn sie da dann erzählen, dass sie Jesus gesehen haben und bringen Argumente. Ja. Doch der Mensch kommt nicht durch Argumente zum Glauben. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso kommt ein Mensch nicht durch Argumente zum Glauben? Ja, manchmal wird er durch Argumente irgendwie so in die Enge getrieben, dass er keine Antwort mehr hat. Und dann sagt er vielleicht, ja, ja, okay. So kam ich ursprünglich mal irgendwie in den Glauben hinein. Ich war ja in diese Zwiespaltenzeit lang und dann hat der Pfarrer so auf mich eingeredet beim Ausgang, hat mir die Hand gegeben, bis ich keine Antwort mehr hatte und sagen, wollen wir nicht beten? Ja, was soll man eine Antwort? Ja, okay dann. Und dann habe ich nachgegeben, aber ich kam nicht zum Glauben, obwohl ich das Gebet, das Übergabegebet sprach. Aber es passierte nichts. Ich war der alte, jähzornige Dick. Ich habe das ganz deutlich gespürt. Argumente und Überreden und unter Druck setzen hat keinen Sinn. Denn der Glaube ist ein göttliches Geschenk, das gewirkt wird durch den Heiligen Geist und nicht durch Argumente. Und daran passiert manchmal nichts. Aber wir wollen so gerne, dass einer zum Glauben kommt und dann geben wir ein bisschen Gas und drücken ein bisschen nach und es hilft nicht, im Gegenteil. So war es bei mir. Und einige Monate später in einem Gottesdienst, da redet Gott mit mir. Und ich sitze im Gottesdienst und der Pastor fängt an zu sprechen. Und ich habe nur eine Botschaft gehört, heute musst du dich bekehren. Heute musst du dich entscheiden. Egal, was der Pfarrer sagt. Es gibt sicher eine Gelegenheit zu kommen. Das haben wir nur so 2-3 Mal im Jahr hat er das gemacht. Aber ich wusste, heute kommt das und du stehst auf und du gehst. Ich habe nur gewartet, bis das kommt. Ich weiß gar nicht, was er erzählt hat. Ich wusste, du bist jetzt dran. Und da war ich durch nachher. Ein Wunder, ne? Du kannst das nicht machen mit Argumenten. Der Glaube ist ein göttliches Geschenk. Sind wir uns dessen bewusst? Seht, ich habe deswegen ein paar Bibelverse, die das klar machen. Lass uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da wird deutlich, wie der Glaube beginnt. Und dann sagt Petrus, als Jesus fragt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann kommt ihm Licht, da wird ihm der Himmel aufgetan und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Das ist keine menschliche Erkenntnis, Petrus. Das ist ein Stück Himmel, das jetzt in dein Herz kommt. Du hast Licht bekommen vom Vater im Himmel. Du kannst glauben. Hey, welch ein Wunder. Und darum betet Paulus auch, wenn er die Gemeinde um Unterstützung bietet für seinen Missionsdienst, dann sagt er, betet zugleich auch für uns, nicht, dass ich gute Argumente habe, um zu predigen, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Dass das Geheimnis von Christus, das hinter der Tür ist, aufgeht. Und die Menschen das Geheimnis erkennen können, dass er durch die Tür hindurchtritt und sie erkennen, das ist Jesus, den brauche ich. Seht ihr an all diesen Versen hier, Glaube ist ein göttliches Geschenk, nicht machbar. Ja, Glaube auf Grundlage von Argumenten bleibt immer menschlich und verkrampft. Denn was geschieht, wenn jemand mich so in die Enge treibt, dass er mir das Argument wegnehmen kann, weil er so klug reden kann. ist dann mein Glaube kaputt? Glaube, das auf Argumente ruht, ist menschlicher Natur. Glaube, der auf Christus ruht, ist ein Schöpfungsakt. Da passiert etwas ganz Neues. Seht, in diesem Text sehen wir in Vers 26, es ist die gleiche Gemeinde, sie sind genauso wie vorher. Dieser Vers 26 ist praktisch eine Wiederholung von dem, was vorher kam. Sind wieder zusammen. Thomas ist jetzt dabei. Die Türen waren wieder verschlossen. Immer noch. Und Jesus kommt wieder in die gleiche Position, in die Mitte. Und er spricht wieder das gleiche Wort. Shalom. Also es hat sich noch nicht viel geändert in dieser eine Woche in der Gemeinde. Das Sendungswort, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch, hat noch nicht gezündet. Auch später nicht. Das hat Gott selbst getan. Könnt ihr in der Apostelgeschichte alles nachlesen. Aber Gott will sich aufmachen und er lässt sich nicht von verschlossenen Türen aufhalten. Und eine Gemeindetür kann manchmal eine verschlossene Tür sein. Leute, wie oft haben wir schon mit Menschen geredet über unsere Gemeindetür? Oh, unsere Gemeinde, ja, ja. Und dann kommen Kritikpunkte. Die Gemeinde ist nicht so. Und dann reden wir von der Gemeinde, die wir in Australien kennengelernt haben. Oder wir waren mal in Amerika. Mensch, das war eine Gemeinde, du. Und dann kam ich wieder hierher. Ah, du, es war wie ein Absturz, ne? Und dann reden wir von der Gemeindetür und wie schwierig das ist und bei uns und so weiter. Und kann man da Leute einladen und unsere Gemeindetür, ne? Führ mal aus. Das ist ein Problem, ja, weiß ich auch. Aber die viel dickere und viel schwierigere Tür ist nicht die Gemeindetür, die hat Christus recht leicht überwunden. Die viel schwierige Tür ist deine und meine Herzenstür, ist die Tür des Thomas vom Zweifel, ist die Tür von Petrus, von seiner Schuld. Das sind viel die schwierigeren Türen. Und das Hoffnungsvolle ist, Christus kommt durch alle Türen. Er kommt durch die Gemeindetür, stellt sich in die Mitte, wir dürfen ihm erleben in unserer Mitte. Und dann kommt er auch zu der einzelnen Tür, vom Zweifler bis zum Euphorischen. Er kommt zu jedem und irgendwo dazwischen bist du, lieber Leimetaler, ne? Irgendwo sitzt du auch. Und er kommt auch zu dir. Und in diese Tür will er einbrechen, will er durchschreiten und dich begegnen. Und das ist wunderbar, wie das geschieht. Ja, Jesus kommt hinein, diese gleiche Gemeinde und der Thomas da drin. Ja, und was tut dann Christus? Vers 27, er spricht eine Einladung aus. Komm. Komm zu mir. Reich deine Finger, reich deine Hand. Betaste die Zeichen des Kreuzes. Betaste die Zeichen des Kreuzes. Führ dir vor Augen, was Christus für dich getan hat dort. Geh zu diesen Zeichen von Liebe, von Barmherzigkeit, von Annahme deiner Person. Geh zu diesen Zeichen hin, betrachte diese Zeichen. Wenn du mit deinen Zweifeln in die Bücher hineingehst und studierst, kriegst du Argumente. Aber wenn du mit diesen Zweifeln zu Christus gehst, so wie ein Thomas, bekommst du eine Offenbarung, wer er ist. Und das ist, was du letztlich brauchst. Argumente sind gut, ich habe nichts gegen Argumente. Ich versuche ja auch zu argumentieren, wenn ich predige. Habt ihr vielleicht auch festgestellt. Aber das Eigentliche ist, und das ist mein Gebet, dass Christus sich offenbart, wenn wir von ihm reden. Und das will er tun. Zweifel ist nicht falsch, Leute. Du darfst ruhig Zweifel haben. Zweifel finde ich sogar gut. Ich finde es nicht gut, wenn Menschen nie zweifeln. Denn das sind meistens Leute, die anderen nachplappern. Du musst in deinem Glauben durch einen Prozess von Zweifel gehen, sonst hast du es nicht wirklich geprüft. Hast du es nur übernommen, weil deine Eltern das so gemacht haben oder weil in deiner Familie das so üblich ist oder weil du doch ein ordentlicher Schweizer sein willst oder was weiß ich viel? Aber wenn du zweifelst, dann sagst du, ich will meine eigene Position finden. Gut, super. Christus nimmt es ernst und er hält diese Zweifel aus, weil er die Wahrheit ist. Du darfst ruhig zweifeln. Die Wahrheit setzt dich durch. Die wird sich durchsetzen. Am Ende werden es alle sehen, auch der größte Zweifler. Aber Gott nimmt den Zweifler ernst und diesen Prozess ist gut und da wollen wir auch unsere jungen Gemeindeglieder drin begleiten und helfen und vor allen Dingen für sie beten, dass das Licht kommt. Ja, Zweifel muss als Prozess dem Glauben vorangehen. Nachplappern hat Christus nicht gerne. Und er nimmt diesen Thomas ernst. Und er nimmt seine Worte auf. So wie er auch bei Petrus seine Worte aufnimmt von der Verleugnung und ihm dreimal fragt. Und darum nimmt er auch die Worte vom Thomas auf, von seinem Unglauben. Ich werde nicht glauben. Und darum sagt er, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dieses persönliche Angesprochenwerden von Christus hat solch eine Kraft, dass der von der tiefsten Tiefe, ich will nicht glauben, zu der höchsten Höhe kommt und sagt, mein Herr und mein Gott, von jetzt auf nachher. Glaube ist ein Schöpfungsakt, den Jesus in unser Leben wirken will, in deinem und in meinem Leben, durch den Heiligen Geist, der Gekreuzigte und der Auferstandene, ist heute durch dich reden. Und durch dich Menschen begegnen, ist doch großartig. Ostern gibt uns Hoffnung. Ob wir mehr Thomas-Typen sind oder mehr Petrus-Typen sind, es ist unwichtig. Für Jesus hat es keine Rolle gespielt. Auf welche Seite du bist, auf diese ganze Bandbreite, ist für jeden auferstanden und lebt. Wollen wir noch beten? Herr, diese Geschichte ist so toll und zeigt uns wieder die beiden äußersten Seiten von dem, der immer zweifelt und von dem, der meinte, es immer schon zu wissen. Von beiden, die einsam sind, von beiden, die sich nicht zugehörig fühlen und von beiden, die beschenkt werden, die eine persönliche, seelsorgerliche Begegnung bekommen, weil du sie so gern hast. Egal wie sie sind, ob hier ein Zweifler sitzt, der sehr kritisch über das Ganze denkt oder einer, der total begeistert ist. Herr, du liebst uns, wie wir sind. Und du sagst, ich gehe mit dir durch dieses Leben. Ich bin der Herr. Du lebst nicht von deinem kritischen Hinterfragen und du lebst auch nicht von deiner Euphorie. Du lebst von meiner Liebe. Von meiner Gemeinschaft mit dir. Ich bin das Leben und das teile ich mit dir. Und das wird halten, auch wenn du stirbst. Wie wunderbar, welch ein riesiges Geschenk ist das. Gib uns die Gnade, dass das Menschen noch erkennen können in unserer Umgebung. Dass Menschen etwas davon erkennen können in unser eigenes Leben. Darum wollen wir dich bitten. Und danke, dass du mit uns gehst, du siegreicher, du auferstandener Herr. Amen.